Jetzt kommt Werbung.
Sag mal, Katja, ab wann hast du deinen Kindern eigentlich erlaubt, Internet und Smartphones allein zu nutzen?
Das war ungefähr so im Alter von 12, glaube ich. Vorher haben wir das immer gemeinsam gemacht. Alleine wären sie damit ja auch total überfordert gewesen.
Ja, das verstehe ich. Für Eltern ist das auch echt schwierig zu entscheiden, ab wann lasse ich meine Kinder an digitale Geräte und was erlaube ich ihnen online anzuschauen und vor allen Dingen auch wie lange.
Total. Vor allem, wenn man gar nicht richtig weiß, wie sie die ganzen Inhalte wahrnehmen und einordnen.
Und dafür gibt es jetzt smarte Unterstützung, nämlich ein digitales Angebot, das Kindern hilft, besser mit digitalen Medien umzugehen. Mit einer kindgerechten App.
Ach ja? Und wie funktioniert das?
Mit Medienplanet. Das ist eine interaktive App für Smartphones und Tablets. Sie hilft Kindern, spielerisch Medienkompetenz aufzubauen und sogar eigene kreative Inhalte zu erstellen. Egal, ob von zu Hause oder unterwegs. Und das Ganze ohne Anmeldung.
Okay, und was können die Kinder mit der App alles machen?
Ja, wirklich jede Menge. Sie können damit zum Beispiel kreative Projekte selbst gestalten und dabei spielerisch lernen, mit Medien umzugehen. Sie können beispielsweise eigene Videoclips erstellen, Comics malen oder einen Podcast aufnehmen, so wie wir, aber dann mit Anleitung natürlich. Und außerdem hat die App ein Ernährungs- und Medientagebuch. Das hilft Kindern auszuwerten, wie lange sie in ihr Smartphone geschaut haben und was sie den ganzen Tag über so essen.
Also praktisch wie ein Medien- und Gesundheitstracker, der Kindern Spaß macht?
Genau, aber Medienplanet bietet noch viel mehr. Auch Eltern können das Angebot nutzen und, das freut dich sicher besonders, auch Lehrkräfte. Online auf medienplanet.de gibt es nämlich kostenloses Info- und Unterrichtsmaterial mit interaktiven Übungen speziell für Grundschulen.
Ja super, da hat ja mal jemand richtig mitgedacht.
Ja, und Kinder können in der mobilen App lustige Videoclips anschauen und Quizfragen zu Themen wie Internet, Gaming, Ernährung und Entspannung beantworten.
Klasse. Und was kostet das?
Ja, gar nichts. Denn die Medienplanet-App wird von der Techniker-Krankenkasse gefördert.
Okay, kostenlos klingt richtig gut. Und wie kommen unsere HörerInnen daran?
Ja, ganz einfach. Mit einem Klick auf den Link in unseren Shownotes. Dort geht's über Linktree direkt zur Medienplanet-App.
Na dann, viel Spaß beim Spielen, Lernen und Medien richtig nutzen. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Audio Now.
Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast. Heute mal wieder nur mit Danielle, aber mit tollen Studiogästen. Ich habe mir wieder Doro und Kerstin von Mutterkutte eingeladen und freue mich sehr, dass ihr da seid, ihr beiden. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo Danielle, schön, dass wir da sein dürfen.
Ja, wir haben ja das letzte Mal gesprochen über, über Selbstliebe, Selbstfürsorge und so weiter, was wir Frauen, Mütter für uns tun können, um den Alltag, den anstrengenden Alltag mit unseren Kindern etwas entspannter zu gestalten. Und wir haben damals schon festgestellt, Mensch, Kerstin, du bist ja Hebamme neben deiner Mutterschaft mit 7 Kindern. Und wir hatten noch nie eine Hebamme wirklich zu Gast im Studio und deswegen haben wir gedacht, müssen wir mal ein Thema machen, wozu wir sonst nie die Gelegenheit haben. Und als wir uns ein bisschen unterhalten haben, kamen wir darauf, dass wir unbedingt mal über das Wochenbett sprechen wollen, weil du als Hebamme ja ganz viel in Kontakt bist mit vielen, vielen Müttern und Vätern, die durch diese Zeit intensiv begleitest. Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Themen, die man einfach mal ansprechen kann, ne?
Absolut, da gebe ich dir sehr recht.
Jetzt kommt Werbung.
Katja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde die Auswahl an Hautcremes in Drogerien echt überfordernd. Kennst du das? Du stehst vor dem Regal und liest erstmal minutenlang alle Infos auf jeder Tube durch, damit nicht die falschen Inhaltsstoffe drin sind. Und die Hälfte der chemischen Zutaten kennst du ja auch sowieso nicht.
Ja, super nervig. Und am Ende nimmst du dann eh wieder ein und dieselbe Creme, die du schon seit 10 Jahren benutzt, nur weil sie irgendwie gegen dein trockenes Hautgefühl hilft. Aber du hast doch jetzt bestimmt einen Tipp für mich, was ich stattdessen nehmen kann.
Ja, den habe ich tatsächlich. Ich empfehle immer gern die Physiogel Calming Relief AI-Creme, denn die ist optimal für die Basisfeuchtigkeitspflege geeignet, vor allem bei irritierter, gereizter und juckender Haut. Die kannst du sogar benutzen, wenn deine Haut Neurodermitis anfällig ist.
Oh, okay, spannend. Und was ist bei Physiogel anders als bei normalen Hautcremes, die man jetzt in der Drogerie bekommt oder auch online?
Also erstmal steht Physiogel für hochwertige Pflegeprodukte, die Haut Hautbarriere stärken und dabei auf potenziell reizende Inhaltsstoffe verzichten. Du hast also zum Beispiel keine Duftstoffe, Silikone oder Paraffine drin. Und das Besondere an deren Biomimetic-Technologie, die ahmt die natürliche Struktur der Haut nach und sorgt so für eine starke Hautbarriere.
Okay, klingt super. Aber für Babys ist es nicht geeignet, oder?
Doch, auf jeden Fall, denn die sensible Haut von Babys und Kindern kann ja für Eltern eine echte Herausforderung sein. Aber Physiogel kommt ganz ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe aus, ist kortisonfrei und tut deshalb auch der Babyhaut gut. Du kannst sie sogar bei Windeldermatitis benutzen.
Ah, sehr gut. Gerade bei sowas will man ja auch ein Produkt, dem man wirklich vertraut.
Ja, total. Bei Physiogel kannst du dir sicher sein, da ist dermatologische Qualität dahinter. Die machen das seit über 30 Jahren klinisch fundiert.
Ja, besser geht's ja gar nicht. Und wie können unsere HörerInnen die Creme testen?
Das geht ganz einfach. Überzeugt euch selbst von der Physiogel Calming Relief AI Creme und fordert jetzt eine Gratisprobe an. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Welches liegt dir denn am meisten am Herzen?
Ach naja, also ich finde das einfach so interessant, wie sich das Wochenbett, ich bin ja jetzt seit 22 Jahren Hebamme, und wie sich das doch verändert hat. Und wenn ich das jetzt mal Revue passieren lasse, so als ich angefangen habe, als Hebamme zu arbeiten, ich bin immer noch zu den Frauen ins Schlafzimmer gekommen. Ja, die haben im Bett gelegen und es war so sehr viel Cocooning und man hat Wert auf Ruhe gelegt und es sieht heute ein bisschen anders aus und das ist schon was, was mich sehr beschäftigt, weil ich glaube, dass den Frauen das insgesamt nicht gut tut. Also ich sehe einfach, dass sie sehr viel schneller wieder fit sein wollen. Ich bin tatsächlich fast gar nicht mehr im Schlafzimmer bei den Hausbesuchen, sondern die Frau ist fix und fertig angezogen. Ja, sie ist geschminkt, wenn sie mir die Tür aufmacht. Also ist ja alles völlig wertfrei. Das kann sie machen, wie sie will. Ne? Aber eigentlich finde ich, ist die Wochenbettzeit so was Besonderes, dass man diesen ganzen Perfektionismus auch ruhig mal ablegen darf. Ja, ich darf in den Tag sumpfen und schlumpfen und darf mich so ein bisschen gehen lassen, darf mich bedienen lassen. Und ich merke einfach, Das hat sich sehr verändert und das finde ich sehr schade.
Ich überlege gerade, woran das liegt. Ich weiß nicht, Doro, ob du Erinnerungen an deine Wochenbettzeit hast. Also bei mir ist es ja schon ein bisschen länger her. Wie sah das bei dir damals aus?
Ich fühle mich so ein bisschen ertappt. Also ich weiß auch, dass ich einen verbalen Einlauf von meiner damaligen Hebamme bekommen habe in meiner ersten Wochenbettzeit, weil ich meinte, 2 Wochen nach dem Kaiserschnitt. Und mein Mann hat damals auch schon gesagt, irgendwie, Doro, ernsthaft, du musst es nicht tun, meinte, draußen viele Dinge erledigen zu müssen. Irgendwie fiel mir so die Decke auf den Kopf und ich bin auch ein eher rastloser Mensch. Also dieses, ja, lange aus dem Fenster starren und einfach mal Ruhe bewahren, fällt mir oft schwer. Also ich lese total gerne, aber dieses zur Ruhe kommen. Und das Ende vom Lied war, dass ich irgendwie eine fett angeschwollene Kaiserschnittnarbe hatte, weil ich einkaufen war und auch noch irgendwie was vom Standesamt geholt habe. Und das war einfach zu viel. Und meine Hebamme hat nur gesagt, du hast die Quittung jetzt bekommen. Und danach habe ich auch mal ruhig gemacht. Ich weiß nicht, Kerstin, wie oft erlebst du das, dass die Kaiserschnittnarbe angeschwollen ist oder wahrscheinlich Brustentzündung oder so kommen, ne?
Richtig, also du sprichst eigentlich den Klassiker an. Ja, ich kann halt nur davor warnen. Ich habe vollstes Verständnis, wenn eine Mutter sagt, mir fällt hier absolut die Decke auf den Kopf. Ja? Da bin ich die allerletzte, die sagt, nee, du bleibst jetzt im Bett. Aber man muss das alles in Maßen machen und man muss sich auch erstmal wieder langsam an die ganze Sache rantrauen. Das heißt, erstmal kleine Runden machen draußen, gucken, wie reagiert mein Körper erstmal darauf. Also vielleicht könnt ihr euch noch an die Situation zurückerinnern, als ihr eure Kinder bekommen habt und ihr seid vom Krankenhaus auf dem Weg nach Hause gewesen. Also das ist doch alles völlig, man hat so das Gefühl, man ist in Watte. Ja, die Welt fühlt sich irgendwie ganz komisch an. Es ist alles total laut auf einmal. Und man muss sich erstmal wieder daran gewöhnen, abgesehen davon, dass der Körper einfach ja zeigt, ganz deutlich zeigt, nach einem Spaziergang, der nur 10 Minuten gedauert hat, man hat das Gefühl, einem plumpst die Gebärmutter aus der Vagina. Es ist alles schwer. Ja, man kann schnell unterzuckern, man kann Kreislaufstörungen oder Schwierigkeiten haben. Und da muss man drauf reagieren. Ja? Und der Klassiker, Milchstau, ich hatte das gerade am letzten Wochenende. Ja? Meine Wöchnerin, 3 Wochen nach der Geburt, hat sich fürchterlich geärgert. Ja? Sie hat sich total übernommen, weil der Mann nicht anwesend war am Wochenbett. Also sie hat sich wirklich darüber geärgert, dass das Wochenbett so völlig im Eimer war, weil der Mann die ganze Zeit nicht anwesend war. Und er musste über dieses Wochenende verreisen. Sie hatte darum gebeten, dass er es nicht tut. Er hat es getan. Und dann, bums, sie bekam 40 Fieber und eine dicke Brustentzündung, musste in die Klinik. Wo ich nur sage, ja, das ist wirklich, Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, Scheiße bauen mit Ansage. Das hätte man alles vermeiden können, hätte man einfach da noch ein bisschen dem Körper Zeit gegeben und hätte vor allen Dingen auch der Mann die Ansage seiner Frau ernst genommen. Ja.
Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich glaube, dass Männer sich unter Umständen oder Partnerinnen hilflos fühlen, weil sie wahrscheinlich relativ wenig mit dem Baby im Moment machen können. Es scheint ja noch so klein und zerbrechlich, dass die quasi Angst haben, in diese offensichtliche Symbiose der Gebärenden und des Babys einzudringen, dass ihnen gar nicht so richtig bewusst ist, wie sehr sie eigentlich an dieser Stelle unterstützen könnten, ne? Und dass dann eher ein Rückzug erfolgt als tatsächlich eine Hilfe.
Ja, also das ist ein gutes Argument. Was ich aber auch immer wieder erlebe, ist, dass Frauen wirklich einfach viel zu schnell auch wieder einsteigen in den Alltag und dass sie damit im Prinzip signalisieren, ich kann schon wieder. Ja? Und sie können das noch nicht. So, und ne? Also Partner und Partnerin sehen das und die denken sich ja nichts Böses dabei und die denken dann, ja, okay, dann geht's halt wieder und dann ziehen sie sich aus bestimmten Verantwortlichkeiten einfach auch wieder zurück. Und das geht halt einfach noch nicht. Ja, ich hatte mal eine Situation, da war die Frau relativ fit, also zumindest hat sie vorgegeben, das zu sein. Und da hat dann der Mann auch nach 14 Tagen ganz klar gesagt, ja, die holt jetzt auch wieder die Wäsche aus dem Keller. Das kann sie doch schon. Ja, okay. Wo ich so sage, nee, das kann sie einfach noch nicht. Das ist zu schwer. Lass das bleiben. Ja, es tut ihr einfach nicht gut. Und also es ist immer wieder Thema im Wochenbett, dass ich auch so als Hebamme noch mal ganz klar deutlich äußern muss. Leute, überlegt euch ganz klar, was ihr tut, weil am Ende ist die Frau immer diejenige, die unter einem bestimmten Symptom leidet.
Aber wisst ihr, was sich so meiner Meinung und meiner Erfahrung nach auch verändert hat? Das ist ja eben, dass wir keine wirkliche Verwandtschaft oder die meisten von uns mehr vor Ort haben. Und dieses Annehmen auch von allen, dass das so schwer fällt. Weil Kerstin, du sagst ja immer, Danielle, auch für dich, dass du da so im Bilde bist, so nach dem Motto, lasst euch helfen. Und wenn du dir über die Jahre nie hast helfen lassen können, weil eben die Leute nicht vor Ort sind, fällt es ja oft auch schwerer, wenn die, angenommen die Schwiegermutter ist jetzt da, so das klassische Beispiel, zu sagen, ja, jetzt komm in meinen Tanzbereich und hilf mir mal. Oder? Wie seht ihr das?
Ja, also ich denke, weißt du, Frauen sind oft ich beobachte das so, ja, dass Frauen denken, wenn ich jetzt um Hilfe bitte, dann ist das eine Schwäche, die ich nach außen zeige. Ich habe bis dato immer alles selber geschafft, ja, und jetzt muss ich Hilfe annehmen und ich muss mich vielleicht auch irgendwann mal dafür erkenntlich zeigen. Will ich das überhaupt? Bin ich da überhaupt bereit für? Wo ich so sage, hey, du musst dich nicht erkenntlich zeigen. Nimm es einfach an, wenn es dir angeboten wird, sag Danke und lass dich verwöhnen. Ja? Und also auch wenn ich mal mit dem Vorschlag um die Ecke komme, lass dir doch eine Haushaltshilfe verschreiben. Ja? Die Frauen brauchen unfassbar lange, um diesen Vorschlag anzunehmen. Warum? Sie müssen das erstmal mit ihrem Partner besprechen. Und ich sage jetzt ganz bewusst Partner, weil ich habe das in gleichgeschlechtlichen Beziehungen überhaupt noch nie erlebt. Das ist eine ganz andere Ebene, ja, wo wirklich diese Versorgung stattfindet. Das Hauptproblem ist wirklich bei den Männern. Also ich habe es häufig erlebt, dass Männer Hilfe, die von extern kommen soll, ja, durch zum Beispiel eine Haushaltshilfe, von einem Haushaltshilfedienst, ja, dass die sagen, nee, ich will keine fremde Person in meinem Haus haben. Ja, das müssen wir hier irgendwie alleine meistern. Und wo die Frau wirklich bitterlich geweint hat und gesagt hat, ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Und ich habe mehr als einmal die Situation gehabt, dass die Frau auf die Zusage der Haushaltshilfe auch gewartet hat, die nie kam. Und sie hat ein halbes Jahr, nachdem sie mal den Kleiderschrank aufgeräumt hat und mal so die Kleidungsstücke des Mannes sortiert hat, hat sie den Haushaltshilfeantrag in der Sakkotasche gefunden.
Krass.
Und das ist unfassbar. Ja? Und wenn ich solche Geschichten höre, dann denke ich immer, was sind das für Männer? Ja? Dass die einfach nicht sehen, dass ihre Frau dringend eine Unterstützung gebraucht hätte. Und sowas verärgert mich maßlos. Ja? Weil unsere Männer letztendlich auf Kosten unserer Gesundheit leben. Und das kann nicht sein.
Puh, also ich bin total überrascht, dass wenn schon dieses Bedürfnis formuliert wird, dass ja, dann der Mann nicht mal... Also ich meine, normalerweise ist ja das Problem, dass wir es nicht schaffen zu formulieren, was wir brauchen und was uns gut tut. Aber wenn wir das schon mal schaffen, dass es dann ignoriert wird, finde ich schon schwierig. Aber die Frage, die ich mir jetzt stellte, Kerstin, geht denn das? Also als ich damals im Wochenbett war, kannte ich diese Möglichkeit überhaupt gar nicht, eine Haushaltshilfe, dass die für einen tätig wird. Wie, unter welchen Umständen ist
das dachte
wirklich?
Ich eben übrigens auch. Ich hatte das vorher auch noch nicht gehört, Kerstin. Und dass wer überhaupt ein Anrecht darauf hat, weil ich dachte so in Anführungsstrichen dann beim ersten Kind, echt?
Beim ersten Kind ist es tatsächlich etwas schwierig. Also man muss natürlich eine Diagnose haben und es reicht aber auch oft aus, wenn zum Beispiel die Mutter einen hohen Blutverlust hatte, ne, mit einem niedrigen HB, dass man wirklich auch sieht, Mensch, die kommt überhaupt nicht alleine aufs Klo, die ist so schwach, ja, die klappt ständig zusammen. Oder sie hat einfach eine fiese Brustentzündung. Und natürlich ist es so, dass man nachweisen muss, dass der Partner auch arbeiten muss, ne? Also dass sie im Prinzip ganz alleine ist. Anders sieht die Sache aus, wenn die Frau zum Beispiel Geschwisterkinder hat, ja, die versorgt werden müssen. Und sie ist einfach durch ihren momentanen Zustand nicht in der Lage, sich um die Kinder zu kümmern. Es muss also jemand von außen kommen. Die Diskussion mit den Krankenkassen ist schon oft so ein bisschen hanebüchend, ja, wo ich mich gerne auch als Hebamme einklinke und wo ich mal anrufe und mal die Situation schildere und sage, das kann ja wohl nicht sein, dass der Frau jetzt dieser Antrag verwehrt wird. Und ich habe doch auch einige Male die Situation gehabt, dass ich eine sehr nette Sachbearbeiterin am Telefon hatte, die gesagt hat, okay, ich habe das jetzt verstanden, so wie Sie mir das geschildert haben, die Frau braucht wirklich Hilfe, dann genehmigen wir das jetzt. Ja? Und wo ich so denke, ja, okay, vielleicht ist das dann auch eine Sache, wo wir als Hebammen wirklich viel erreichen können. Das ist für mich ein Telefonat, um das Ganze eben auch glaubhaft darstellen zu können. Da breche ich mir ja keinen Zacken aus der Krone. Das mache ich gerne für meine Frauen. Ne? Wenn ich merke, ich komme da nicht weiter, gibt es aber auch noch andere Möglichkeiten. Also es gibt zum Beispiel jetzt gerade in Berlin, ich weiß auch, dass wir das nicht auf Gesamtdeutschland beziehen können, aber es gibt auch viele ehrenamtliche Helfer, die man anfragen kann. Zum Beispiel die Organisation Welcome wäre eine Möglichkeit. Und ich würde einfach auch jeder Frau raten, ja, dass sie schon in der Schwangerschaft mal guckt, wo kann ich denn Hilfe kriegen? Also nicht erst in der Situation, wo sie vielleicht die Hilfe bräuchte, sondern einfach schon mal im Vorfeld sich darum kümmert.
Kerstin, was mich jetzt interessieren würde, ist, was leistet denn eine Haushaltshilfe genau? Also wie kann ich mir das vorstellen? Wie oft kommt die zu mir nach Hause und inwiefern hilft sie mir?
Na, also die kann eine ganze Menge übernehmen. Ich sage immer, alles außer Fenster putzen. Das dürfen die, glaube ich, nicht aus versicherungstechnischen Gründen. Aber es ist so, dass die Frau von der Krankenkasse einen Antrag anfordern muss, damit eine Haushaltshilfe im Prinzip genehmigt werden kann. Und auf diesem Antrag muss der Arzt eine Diagnose eintragen und auch die Zeit, die er für richtig empfindet, die die Frau am Tag unter unterstützt werden soll. Und da habe ich immer den Rat an die Frauen, schreibt ein bisschen mehr auf, denn es wird in der Regel immer etwas runtergekürzt. Ja? Also nicht in dem Fall, wenn jetzt zum Beispiel eine Frau wie ich, ja, mit siebtes Kind im Wochenbett, Mann nicht da, dann ist das ganz klar, dann kriegt man 8 Stunden pro Tag verordnet. Ja? Und das geht dann immer erstmal für 14 Tage und dann nach diesen 14 Tagen kann man noch einen Folgeantrag hinterher schicken. So. Und parallel zu diesem Prozess, der bei der Krankenkasse läuft, also die prüfen das dann und die genehmigen es dann, man sollte immer hinterher haken. Also es gibt so einige Krankenkassen, die sich bei der Bearbeitung extrem Zeit lassen. Liebe Frauen da draußen, nehmt das nicht hin, ja, ruft da jeden Tag an und nervt den Sachbearbeiter und sagt denen auch nochmal, dass hier wirklich eine Dringlichkeit besteht und wenn die bis Pflaumenpfingsten warten, dann habt ihr auch keinen Milchstau mehr. Ja, also das ist auch immer so ein bisschen Salamitaktik, wo ich manchmal denke, die machen das absichtlich, ja, damit sie die Kosten sparen, aber damit ist keinem geholfen. So, und dann, wenn die Genehmigung, also parallel zu dem Prozess der Genehmigung, kann ich eben schon beim Haushaltshilfepflegedienst oder Haushaltshilfedienst anrufen und kann sagen, ich habe hier Bedarf, haben Sie Kapazitäten? Und dann geht das los, dass eben diese Frauen, die auch in der Hauswirtschaft ausgebildet sind, die auch über eine Wöchnerin Bescheid wissen, über die Babypflege Bescheid wissen, die kommen dann zu einem nach Hause und schmeißen einem den Haushalt. Ja, okay, also sie gehen einkaufen, sie putzen, sie kochen, sie kümmern sich um Geschwisterkinder. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, das sind auch meine Beobachtungen, die ich gemacht habe. Man muss auch ganz klar sagen, wie so oft und immer im Leben, was man will. Ja, also ich möchte, dass du Haushaltshilfe mir heute die Wäsche machst, danach kochst du und danach holst du bitte meine Tochter vom Kindergarten ab. Ja, also das sind so die Erfahrungen, dass wenn man da zu viel Spielraum gibt, das auch mal nicht so ausfällt, wie man sich das vielleicht wünscht.
Okay, aber das finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt. Also es kommen tatsächlich Menschen, die sich mit Babys und unter Umständen auch wirklich kleineren Kindern auskennen.
Absolut, absolut.
Weil das senkt ja vielleicht auch nochmal die Hemmschwelle, ne? Wenn ich weiß, okay, da kommt jetzt nicht irgendwie eine 60-jährige Dame, die noch nie ein Kind hatte. Also die können schon umgehen mit der Familie.
Also auf jeden Fall, die haben auch einen Erste-Hilfe-Kurs und so. Ne? Also wenn irgendwas sein sollte, die wissen, wie sie handeln sollen. Und was ich auch immer sage ist, ihr müsst Vertrauen haben. Ja, also dann nicht der noch hinterhergehen und was macht sie und was tut sie, sondern wirklich Vertrauen, dass da ein Profi kommt, der nur dafür da ist, dass sie unterstützt wird.
Ja. Wie kann das denn jetzt sein? Also ich frage mich gerade, Danielle, wusstest du jetzt vorher davon, dass es diese Option gibt?
Nein, gar nicht. Und ich bin gerade überrascht, gerade weil ich eben auch bei der zweiten Geburt wirklich einen enormen Blutverlust hatte und der HB-Wert sehr niedrig war. Da hätte ich mir natürlich gewünscht, dass ich entsprechend auch die Information kriege. Ne? Deswegen bin ich auch ehrlich gesagt ein bisschen überrascht.
Und Kerstin, woran liegt das? Dass offenbar, ja, wenn wir schon, also ich weiß das ja nun auch von dir in unserer Zusammenarbeit, aber habe es ja vorher auch nicht wirklich gehört und Danielle jetzt auch noch nicht. Wie kann das sein?
Naja, also ich würde mal sagen, es ist auch so ein bisschen Kalkül der Kassen, ja, dass das einfach nicht publik gemacht wird. Es ist ein großer Kostenpunkt, muss man ganz klar sagen. Ja, klar. So, und da versucht man natürlich dran zu sparen. Ich kann nur sagen, das ist ein Punkt, an dem würde ich nie sparen, weil je mehr ich mich am Anfang um eine Mutter kümmere, die gerade frisch geboren hat, umso schneller wird sie auch wieder in die Kraft kommen und umso schneller wird alles laufen und umso weniger ist es wahrscheinlich, dass sie irgendwann erkrankt. Ja, also da muss man sich gucken oder muss man gucken, ob das Sparen tatsächlich so sinnvoll ist.
Genau, weil ich kann mir nämlich auch gut vorstellen, dass die Wochenbettdepression auch ein Faktor ist, der begünstigt wird durch diese massive Überforderungssituation.
Ja.
Kerstin, was mir persönlich auffällt, ist, dass in den sozialen Medien offenbar ein Kampf darum entbrannt ist, wie schnell man nach der Geburt eines Kindes wieder fit ist. Also das machen die ganz großen Stars vor, indem sie irgendwie eine Woche nach der Geburt in einem absolut beneidenswerten After-Baby-Buddies sich präsentieren. Auch wenn man jetzt immer öfter wieder hört, dass es Photoshop dabei gut unterstützt hat. Aber es ist ja nicht nur bei den Stars so, sondern auch, ich sag mal, ganz normale Mütter scheinen ja doch den Wunsch zu haben, relativ schnell darzustellen, ja, wie fit sie wieder sind. Ist das auch ein maßgeblicher Einfluss dafür, dass die Menschen sich nicht mehr ausreichend Zeit nehmen?
Ja, also grundsätzlich muss ich erstmal auf deine Bemerkung mit den sozialen Netzwerken eingehen. Es ist also wirklich, jede Hebamme schüttelt da nur den Kopf drüber. Wir haben, was das anbelangt, haben wir, glaube ich, alle null Verständnis. Ja? Und ich kann eigentlich nur jeder Frau raten, gerade im Wochenbett, vielleicht zumindest in den ersten paar Wochen mal die Finger vom Telefon zu lassen. Denn das ist auch was mir aufgefallen ist, dass wir heute im Wochenbett Frauen vorfinden, die wirklich nonstop, ja, schon gleich im Kreissaal zum Telefon greifen, Fotos machen, die posten und was weiß ich, ja, noch sich völlig verschwitzt im Krankenbett fotografieren und diese Bilder hochladen, wo ich so denke, warum könnt ihr den Fokus jetzt nicht einfach mal auf euch selbst und vor allen Dingen auf euer Kind lenken? Also das ist was, da habe ich maximales Unverständnis für. Und ja, ich verstehe das, wenn man sich ärgert, dass der Körper vielleicht aus dem Leim gegangen ist. Ja, da nehme ich mich selber gar nicht aus. Ich kann nur sagen, mit Geduld, weil der Körper braucht auch einfach wieder ungefähr 40 Wochen, bis er so, ne, bis man sich wieder so einigermaßen fühlt und einigermaßen vielleicht auch aussieht wie vor der Geburt. Also es braucht wirklich viel, viel Zeit. Dass man sich diese Zeit gibt, aber dass man auch, dass wenn es einen stört, dann nicht verharrt in diesem, ja, ich habe ein Kind gekriegt, deswegen habe ich jetzt 3 Kilo zu viel, sondern dass ich auch sage, zur Selbstfürsorge gehört eine gesunde Ernährung und dazu gehört auch Sport. Ja, und ich muss ich sowieso, egal ob ich jetzt schwanger gewesen bin oder nicht, wir haben alle eine Verantwortung uns selbst gegenüber und wir müssen, um gesund zu bleiben, einfach Sport machen und wir können nicht kreuz und quer essen, sondern wir müssen uns gerade jetzt sowieso mehr denn je überlegen, was fügen wir uns von außen zu. Wir müssen alle Wert drauf legen auf eine gesunde Ernährung und dann kann ich nur sagen, kommt der Rest von ganz alleine.
Ja. Kerstin, ich weiß gar nicht, ob du das warst, Daniel, als du das eben angeschnitten hast auch oder erzählt hast mit den Stars und dass alle sich so präsentieren. Hast du nicht mal gesagt, Doro, und sie alle haben natürlich eine dicke Binde, auch in ihrer Unterhose?
Ja, klar. Also du glaubst ja nicht, ja. Die sehen noch nicht anders aus nach der Geburt, ja, als alle anderen. Wenn die das erste Mal aufstehen, die haben trotzdem noch einen dicken Bauch. Ja, sie bluten, sie schwitzen, sie stinken. Also wir sind alle gleich. Ja, das ist völlig normal, so ist das Leben.
Was glaubt ihr denn, woher das kommt? Dieses, ich mache mich da jetzt auch nicht frei von, dass ich auch irgendwann kurz nach der Geburt bestimmt bei Instagram abgehangen habe und mir was angeguckt habe oder irgendwas gepostet habe. Woher kommt das, dass wir das so präsentieren, in Anführungsstrichen, müssen?
Also ich habe mir schon Gedanken drüber gemacht und auch wir haben ja verschiedene Podcast-Gäste und ich weiß, Stefanie Stahl hat ja ein sehr gutes Buch geschrieben darüber, wie wir unsere eigene Kindheit überwinden und ihr neuestes Buch war Nestwärme, die Flügel verleiht. Und in diesem Buch ging es darum, dass es 2 Typen von Eltern gibt und zwar autonome und angepasste Eltern. Nur mal so ein kleiner Exkurs und da habe ich mich ganz deutlich bei dem Punkt autonome Eltern wiedererkannt. Das heißt also, meine Kindheit habe ich Dinge erlebt, die mich relativ früh haben beschließen lassen, ich bin ein autonomes Elternteil. Und das bedeutet, ich bin mir selbst am nächsten und ich muss der Welt zeigen, dass ich funktioniere. Und ich glaube, dass es zumindest bei mir damals im Wochenbett schon so war, ich habe immer von meiner Mutter im Ohr, naja, du hast es doch so gewollt, nach dem Motto, beschwere dich doch jetzt nicht. Und denke ich mir mal, naja, aber so genau habe ich es jetzt nicht gewollt, also schon generell, aber so speziell jetzt nicht. Aber dass eben dieses, beschwere dich nicht und du hast dir dieses Kind gewünscht, deswegen muss das jetzt auch gut funktionieren, dass ich einfach diesen diesen Anspruch an mich selbst formuliert habe und gesagt habe, das ist jetzt ein wesentlicher Teil deines Ichs, dass du dieses Projekt wirklich gut hinkriegst. Und deswegen fiel es mir einfach schwer, Hilfe anzunehmen. Und deswegen war es mir auch ganz wichtig, nach außen hin souverän zu wirken. Und da hat für mich dazu gehört, dass ich wirklich gut funktioniere, in Anführungsstrichen. Und ich glaube, was mir damals auch gar nicht so bewusst war, ist, wie wichtig eigentlich die ersten Wochen in Bezug auf die Bindung zum Kind sind. Dass man da ganz viel verpassen kann, wenn man nicht, wenn man sich nicht drauf einlässt, ne? Wenn man nicht die Signale liest. Das ist gerade so eine ganz sensible Phase, wo wirklich durch die ersten Blicke, durch die ersten Interaktionen ein ganz, ganz starkes Band entsteht. Und das bedauere ich im Nachhinein noch sehr, sehr, dass ich das bei meiner großen Tochter zum Beispiel nicht gewusst habe, wie wichtig diese Zeit ist. Also mir war es damals wirklich wichtiger nach außen hin als die souveräne Neumutter dazustehen, als mir wirklich diese Zeit zu nehmen. Insofern kann ich das schon nachvollziehen. Ich denke, die Auftritte in den sozialen Medien sind schon so ein Signal nach draußen. Schaut mal, ich habe das alles im Griff.
Ja, und Danielle, um das mal aufzunehmen von dir, also ich habe ja nun durch meine 7 Kinder natürlich auch die gleichen Beobachtungen machen können. Ich habe immer viel gearbeitet und also ich bin ja auch so bekloppt gewesen, zum Beispiel bei meiner 4. Tochter, wir sind ins Krankenhaus gefahren, ich habe mein Kind gekriegt, wir sind nach Hause gefahren, ambulant entbunden. Und letztendlich 5 Stunden nach der Entbindung von Greta habe ich in meinem Bett gesessen und habe Wöchnerinnenberatungen gemacht. Ja, und mein Mann, ich kann mich da noch total dran erinnern, der ist immer an mir vorbeigegangen und hat mir einen Vogel gezeigt und hat dann auch ganz klar zu mir gesagt, also wenn du der Meinung bist, dass du jetzt schon wieder arbeitest und hier einen auf professionell tust, dann kann ich dir nur eins sagen, dann gehe ich ab morgen wieder arbeiten. Ja, so, und das war eine ganz klare Ansage, die dazu geführt hat, dass ich bei allen weiteren Kindern wirklich auch ganz bewusst mich nur aufs Kind konzentriert habe. Und zwar so konzentriert habe, dass ich immer eine Haushaltshilfe hatte, dass ich mir meine Schwiegereltern, also wir wohnten dann damals auch woanders und mein Netzwerk war komplett eigentlich weggebrochen, aber ich habe sie alle anreisen lassen, ich habe klare Regeln aufgestellt, habe gesagt, das und das, das brauche ich von euch, das und das brauche ich nicht. Bitte kümmert euch darum. Und ich habe bei unserem 6. Kind, der ist zu Hause geboren, das war nochmal eine ganz andere Situation. Ich habe wirklich eine Woche mit diesem Kind nur im Bett gelegen und wir haben eine ganz intensive Zeit gehabt. Wirklich, ich habe nackt im Bett gelegen, mein nacktes Kind auf mir drauf. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, und das mag jetzt vielleicht auch so ein bisschen hart klingen und vielleicht auch meinen anderen Kindern werde ich da nicht so ganz gerecht, aber ich muss sagen, zu meinem Philipp habe ich heute eine ganz besondere Bindung. Und ich frage mich, ob das vielleicht auch daran hängt, dass wir so eine erste intensive Zeit hatten. Ja? Und das macht mich immer wieder nachdenklich und ich kann es wirklich nur jeder Mutter ans Herz legen, diese erste Zeit ernst zu nehmen, ja? Weil wir eigentlich damit auf ein Konto einzahlen, was wirklich ein lebenslanges, dickes Band zwischen uns und unseren Kindern beschreibt.
Und wisst ihr, was mir geholfen hat? Mein Mann hat beim 2. Kind Elternzeit genommen. Das war auch total gut.
Also. Das beobachte ich aber immer häufiger, dass wirklich Eltern oder Männer sich die Elternzeit aufteilen und sagen, ich möchte gerne in den ersten Wochen dabei sein. Und dann verlagern die oft in den 2. Teil um den 1. Geburtstag, wo sie sagen, da möchte ich gerne unter Umständen die Eingewöhnung machen. Oder wirklich, dann kann man mit dem Kind ja in Anführungszeichen schon was anfangen. Diese Splittung hat sich, glaube ich, als sehr gut erwiesen. Und also ich kann mir nicht vorstellen, wie ich mich damals gefühlt hätte, wenn mein Mann nicht da gewesen wäre. Also du hast es vorhin schon erzählt, Kerstin, dieses Gefühl, man bekommt dieses Baby und dann sitzt man abends, sind Momente, die werde ich nie vergessen. Wir saßen wirklich an unserem Küchentisch, in der Kinderwagentasche lag dieses kleine Würmchen und wir guckten uns an und dachten, oh Gott, was machen wir denn jetzt? Und wenn das mit dem Stillen nicht klappt und wir haben überhaupt gar kein Milchpulver und es ist Freitagabend und wir können jetzt gar nicht losgehen und was passiert, wenn es Fieber? Also wir waren so voller Fragen und hilflos und da war es so wichtig, sich gegenseitig zu stützen, dass ich mir gar nicht vorstellen mag, wie Mütter sich im Wochenbett fühlen, wenn sie da ganz alleine sind.
Ja, mir tun diese Geschichten auch richtig weh, wenn ich das höre. Ich denke, wow. Also ich weiß bei mir auch, ich habe im ersten Wochenbett ziemlich großkotzig damals zu meinem Mann gesagt, das war so 6 Wochen nach der Geburt, natürlich kannst du surfen gehen, das kriege ich hin. Ja, 24 Stunden später war meine eine Brust gefühlt so groß wie eine Bowlingkugel und so rot wie sonst was. Also es war wie so ein Sonnenbrand. Es war irre. Und ich habe mich nämlich das, was Kerstin vorhin auch gesagt hat, doch gestresst. Und dieses, ich habe auch gedacht, ja, ich schaffe das schon. Aber anstatt anzuerkennen, zu sagen, ey, ich schaffe es nicht, war ein gutes Learning.
Ja, und manche Frauen trauen sich einfach auch nicht, sich das von ihrem Mann einzufordern. Ja, wo ich dann immer als Hebamme sage, pass mal auf, dein Mann ist hier gerade, der hat sich Urlaub genommen, der hat Elternzeit. Der ist eigentlich jetzt gerade mal nur für dich da. Ja, und sag ihm, was du brauchst und was du willst. Das hat mir mein Mann auch mal gesagt, weil wir diese Diskussion hatten wir hier zu Hause natürlich auch, wo ich immer so dachte, ich habe es doch eigentlich auf der Stirn geschrieben. Warum sieht der denn nicht, was ich will? Ja, und dann hat er mir irgendwann mal gesagt, sag mir, was du brauchst, dann bekommst du, was du brauchst. Und das hat sich eigentlich durch unsere gesamte Ehe irgendwie durchgezogen, was auch nochmal so ein Augenöffner für mich war, wo ich gesagt habe, ja, man muss einfach besser miteinander kommunizieren. Und wenn man das nicht kann, dann habe ich sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Und das würde ich auch gerne jeder Frau, die gerade schwanger ist, mitgeben wollen. Wenn du es nicht sagen kannst, schreibe deinem Partner einen Brief. Ja, da kannst du mal deinen Gefühlen vollen Lauf lassen und schreibe auf, was wünschst du dir, was erwartest du, aber jetzt nicht nur immer fordern, 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 sondern sag auch vielleicht, ich bin auch bereit, das und das zu tun und zu geben, ja, und vielleicht auch noch mal so eine kleine Liebesbotschaft mit in diesen Brief zu geben, weil ich, also ne, so eine Wochenbettzeit oder auch Zeit mit Kindern, es ist ja eine enorme Belastung für eine Beziehung. Und ich habe schon viele Beziehungen wirklich in die Brüche gehen sehen, auch im Wochenbett und in dem halben Jahr danach oder auch im Jahr danach. Und das muss einfach alles nicht sein, wenn wir verdammt nochmal besser miteinander kommunizieren und vor allen Dingen, wenn wir unsere Beziehung, die wir haben, auch besser pflegen. Ja.
Kerstin, du hattest vorhin gesagt, Sport und Ernährung sind wichtig. Gibt es eine Faustregel, ab der man sagen kann, ab diesem Moment sind wieder leichtere Übungen sinnvoll und wichtig? Ab wann kann man überhaupt ganz wieder loslegen? Das wird natürlich individuell sein, aber du hattest schon gesagt, ungefähr 40 Wochen braucht es, bis der Körper wieder einigermaßen hergestellt ist. Das ist auch so ungefähr die Erfahrung, die ich gemacht habe. Mhm. Und vorher hatte ich noch gar nicht, also nicht, dass ich je Ambitionen gehabt hätte, viel Sport zu machen, aber in diesen ersten 40 Wochen war es eben noch weniger und dann hat man wirklich gemerkt, man ist fit. Aber gerade für die Rückbildung ist es ja wichtig, dass man schon relativ frühzeitig auch anfängt, kleinere Sachen zu machen.
Genau, ne, wenn man in der Klinik entbunden hat zum Beispiel, ne, dann steht ja oft schon einen Tag nach der Geburt des Kindes die Physiotherapeutin am Bett und macht schon mal so leichte Übungen mit einem, ne, so ein bisschen ein Gespür wieder für den Beckenboden zu finden oder einfach Atemübungen. Viele Frauen haben nach der Geburt auch noch ein bisschen Probleme mit der Atmung. Es drückt irgendwie alles nach oben und nach unten und man hat so ein Gefühl der inneren Leere, sage ich immer. Mhm. Grundsätzlich würde ich aber empfehlen, und so handhabe ich das, ich muss mir einfach erstmal den Zustand der Frau angucken. Ja? Und ich muss gucken, wie fit ist sie? Wie schafft sie es überhaupt, Übungen in den Tag zu integrieren? Ja. Und ich habe wirklich die ganze Bandbreite. Ich habe die Sportlerinnen, also wirklich Hochleistungssportlerinnen betreut, die können es ja kaum erwarten, was zu tun. Und sie müssen auch was tun, weil sonst wären sie total rappelig und sind unglücklich. Die lasse ich einfach machen. Aber es gibt Frauen, ja, die wollen, aber eigentlich sind sie körperlich noch überhaupt nicht in der Lage dazu. Und da muss ich sagen, pass auf, wir haben noch eine ganze Menge Zeit. Gib deinem Körper jetzt einfach erstmal diese Auszeit. Jetzt kommst du erstmal zu Kräften und nächste Woche gucken wir uns das Ganze nochmal an und dann kriegst du deine Übungen von mir. Also es wird im Prinzip maßgeschneidert auf jede Frau. Wenn man jetzt aber doch mal von einer Zahl spricht als Hausnummer, kann man Kurse besuchen, 6 bis 8 Wochen nach der Geburt. Na, da fängt man so ganz seicht an mit Rückbildungsgymnastik. Ich bin schon dafür, dass man sich so ein bisschen auspowern darf, jetzt nicht über die Kräfte, aber man soll schon am Ball bleiben in so einem Kurs. Ich empfehle auch immer, dass man ohne Kind dahin geht, dass man nicht abgelenkt ist, dass man wirklich auch mal eine Auszeit hat und sich 1,5 Stunden mal nur auf sich selbst besinnen kann. Und dann muss man diese Übung natürlich auch zu Hause weiter ausführen. Weil wenn ich der Meinung bin, ich gehe 10 Wochen oder 8 Wochen einmal in der Woche zu so einem Kurs, dann bin ich noch längst nicht wieder in Shape, ja, was wir uns so wünschen, sondern ich muss alle 2 Tage zumindest meine Hausaufgaben zu Hause machen. Und wenn ich merke, es ist, na, die Kräfte kommen wieder, so die Rektusdiastase hat sich geschlossen, es fühlt sich alles schon wieder ganz gut an, dann kann ich Pilates machen, Aufbautraining, Muskeltraining, ja, was auch immer. Das Problem ist ja, wir haben ein Zusammenspiel vom Beckenboden, Bauchmuskeln und Rückenmuskulatur und das ganze Gesamtpaket muss irgendwie gestärkt werden, damit nicht einer dieser 3 Hauptspieler ausfällt und mir ein riesen Dilemma beschert, nämlich in Form von Rückenschmerzen oder Beckenbodenschwäche oder schlaffen Bauchmuskeln. Also wir müssen, also meine Hauptbotschaft ist einfach, Leute, macht Sport und kümmert euch um euch.
Ja, unbedingt. Und da spielt ja auch die Ernährung ganz wichtig mit rein. Klar. Also ich glaube, gerade bei stillenden Müttern ist es nochmal besonders wichtig, gut darauf zu achten, ja. Wie organisiere ich das am besten im Wochenbett? Also ich kenne viele Eltern, die haben vorgekocht, aber das reicht ja immer nur für einen relativ begrenzten Zeitraum. Wie schaffe ich es, mich da wirklich gut und gesund zu ernähren, dass ich auch wirklich so stillen kann, wie ich es gerne möchte?
Naja, also du hast schon was ganz Wesentliches gesagt, nämlich vorkochen. So, das ist die eine Möglichkeit. Dann natürlich auch, ihr selber kennt das, ja, ein paar Tage nach der Geburt hat man ja im Prinzip so einen Geschenketisch im Wohnzimmer stehen. Es kommen die Päckchen an, es kommen die Blumensträuße an. Es kommen ganz viele Dinge an, die Gott und die Welt nicht braucht. Und das ist auch was man vielleicht im Vorfeld klären kann, dass man sagt, wisst ihr, liebe Leute, ich habe schon so viel, ich brauche eigentlich nichts mehr, aber ich wünsche mir nichts sehnlicher als zum Beispiel einen Catering-Service. Und das ist was, wo ich sagen kann, das hat sich gut bewährt, nämlich indem man jeden Menschen, der einen fragt, was kann ich dir denn Gutes tun, dass man sagt, ich wünsche mir von dir ein Mittagessen. Und das habe ich zum Beispiel mit meinen Freundinnen so gehandhabt. Die kamen dann immer, haben uns Kochtöpfe gebracht, die gefüllt waren mit Suppen und Pizzableche und so. Und die ganze Familie war versorgt. Sowas kann man machen. Ja, und dann muss man natürlich als Stillende gucken, dass man regelmäßig isst. Also nicht selten erlebe ich, dass ich nachmittags um 3:30 bin ich bei der Frau zum Hausbesuch, die ist schon wirklich, pfeift schon aus dem letzten Loch und ja, und das Kind kriegt zu wenig Milch, tralala hopsassa. Und dann habe ich sie gefragt, wann hast du das letzte Mal gegessen? Ja, also ich habe vorhin mal eine Banane gegessen. Ja, und wo ich immer sage, weißt du was, wenn du oben in deinen Mund nichts reinsteckst, dann kommt da irgendwann auch mal aus deinem Busen nicht mehr. Also, dass es einfach mal klar wird, dass wir, um Milch geben zu können, uns selber auch nicht vergessen dürfen. Wir müssen essen regelmäßig und wir müssen natürlich auch, wenn wir uns über unsere Figur ärgern, mal überlegen, wie viel esse ich denn und wie viel verbrenne ich denn? Also wie viel bewege ich mich denn? Also das muss natürlich auch ausgewogen sein. Ne? Und dass ich dann mal gucke, wie viel Kalorien brauche ich denn wirklich? Ja? Wie viel Kohlenhydrate brauche ich? Kann ich das nicht irgendwie anders ersetzen? Und dann wird man einfach auch merken, peu à peu werden die Pfunde purzeln und wir werden uns alle wieder fitter fühlen.
Was kann ich denn so ungefähr rechnen? Also was brauche ich zusätzlich ungefähr so an Energie? Also klar, trinken sowieso wahrscheinlich Flüssigkeitsmenge, wie viel mehr? Das war gar nicht so viel mehr, habe ich mal gehört.
Nee, es ist
gehört,
nicht so
genau.
viel mehr.
Also dass es eher auch kontraproduktiv sein könnte, wenn man jetzt zu viel trinkt.
Ja, also ich sage mal so 2 bis 3 Liter, das sind ausreichend. Und ich würde halt morgens, mittags, abends ganz normal essen. Ich würde vielleicht mich jetzt nicht unbedingt nur auf Nudeln und Kartoffeln stürzen, ausgewogen ernähren, viel gekochtes Gemüse essen, auch wenn man jetzt nicht gerade Vegetarier ist, mal ein bisschen Bio-Rindfleisch mit dazu nehmen. Und auch immer mal wieder eine kleine Zwischenmahlzeit. Ja, und dann darf es halt wirklich mal der Müsli-Riegel sein oder die Banane. Letztendlich würde ich auch nie jemandem irgendwas vorschreiben wollen. Ja, wenn jetzt eine Wöchnerin wirklich Heißhunger auf Schokolade hat, ja, mein Gott, dann soll sie es halt essen. Ja, nur man muss ja nicht da die ganzen Tafeln inhalieren.
Und ich finde, was ich gerade denke, ist wichtig, bei all den Fragen und auch sich trauen zu fragen, ne? Auch im Wochenbett die Hebamme. Klar. Weil manchmal schluckst du vielleicht auch Dinge runter, weil du denkst, oh, ist mir jetzt unangenehm, aber alle Fragen auch zu stellen, eben auch bei solchen Themen.
Also ja, unbedingt. Eine Hebamme ist eine Vertrauensperson und wir unterliegen der Schweigepflicht. Und wenn mir eine Frau was erzählt, dann bleibt das bei mir. Das bespreche ich mit niemand anderem. Ja, es sei denn, das ist so gravierend, dass ich mal eine Kollegin um Rat fragen muss. Aber das ist was anderes. Ja. Und also ich bitte immer darum, dass mir alles erzählt wird, weil nur so kann ich wirklich weiterhelfen.
Danielle, weißt du, was ich so spannend finde? Ich muss mal ganz kurz so einen Bogen schlagen nochmal zum Thema Wochenbettkultur. Kerstin hat mal einen Artikel geschrieben bei uns auf Mutterkutter, der viral ging. Und jedes Mal, wenn ich ihn wieder teile, dann ist die Resonanz extrem. Und Kerstin hat einfach gefragt, ob wir überhaupt noch eine Wochenbettkultur haben. Und vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, Kerstin, worum es ging. Und daran haben sich auch so ein bisschen die Geister geschieden. Ne? Die einen fanden es super, das war auch die Mehrheit. Und andere so, oh, da finde ich mich jetzt nicht so wieder.
Naja, also letztendlich geht es ja im Großen und Ganzen darum, was wir jetzt auch schon besprochen haben. Ne? Mein Rat ist halt immer, gönn dir die Ruhe. Und das, was ich auch von manchen Frauen gehört habe, war, ja, es ist aber einfach nicht mein Ding. Ja, ich bin einfach so, wie ich bin. Ich bin quirlig, ich brauche Action, ich brauche Bewegung, wo ich so sage, ja, okay, wenn du das für dich brauchst und wenn dein Körper das so mitmacht, ja bitte, dann freie Fahrt. Ja, also ich bin ja die allerletzte als Hebamme, die da dogmatisch mit erhobenem Zeigefinger steht und sagt, ah, ihr müsst das jetzt aber so und so machen. Nein, nein. Also bitte, ich kann nur mit Ratschlägen oder einem Blumenstrauß an Ratschlägen um die Ecke kommen und kann sagen, hier, das kannst du machen, such dir was aus, irgendwas davon wird richtig für dich sein. Grundsätzlich, ne, schon wie gesagt, also ich finde, wir Frauen, wir wollen immer sehr schnell sehr viel und manchmal wäre es besser, ein bisschen langsamer zu machen. Was mir aber bei dem Artikel ganz wichtig war eben auch nochmal diesen Umgang mit dem Handy letztendlich zu beschreiben. Auch das hatte ich vorhin schon erwähnt. Und dass ich glaube, dass wir uns einfach Gedanken darüber machen sollten, ob denn unser Handy wichtiger ist als unser Kind. Weil das beobachte ich ganz häufig, dass wenn Frauen mit dem Kinderwagen spazieren sind, dass sie das Handy in der Hand haben. Dann wird mal eben schnell eine Sprachnachricht versendet oder im Laufen wird eine SMS geschrieben. Die Mütter sitzen beim Kinderarzt, ja, wo ich sagen kann, vielleicht bin ich auch echt schon zu alt dafür, ich weiß es nicht, und so langsam spießig. Ich hatte halt als meine erste Tochter...
Da wurde noch vorgelesen.
Ja, richtig, da wurde noch vorgelesen. Ja. So der Klassiker beim Kinderarzt, du hast ein krankes Kind auf dem Schoß und was tust du? Natürlich liest du ihm ein Buch vor. Heute sitzen die Kinder in der Kinderarztpraxis auf dem Fußboden, knabbern an einer Dinkelstange und die Mutter sitzt auf dem Stuhl und guckt ins Handy. Und das sind einfach so Situationen, wo ich sagen kann, da könnte ich im Strahl kotzen. Ja, wo sind wir eigentlich in unserer Gesellschaft heute angelangt? Wo setzen wir unsere Schwerpunkte? Und das tut mir echt im Herzen weh, weil wir vernachlässigen eigentlich unsere Kinder. Ja, muss ich ganz klar sagen. Und das finde ich schwierig.
Genau, und das ist eben wirklich eine bindungsintensive Phase.
Total.
Das dürfen wir immer nicht vergessen. Ja. Also klar, nach 3 Wochen fühlt es sich so an, also für einige Eltern zumindest, als sei man gefangen und als wäre man jetzt ein Leben lang abhängig und so. Also ich kenne das selber, dass man irgendwie 8 Wochen lang nicht auf Klo alleine gehen konnte oder duschen nur möglich war, wenn irgendwie der Partner in der Nähe war. Ja, das schränkt ein, aber beim zweiten Kind hat es mir unglaublich geholfen zu wissen, das geht vorbei. Es ist gar kein Problem. Es sind wirklich intensive Wochen und ihr werdet Schritt für Schritt wieder frei sein, wieder mehr Zeit für euch haben. Deswegen ist es wirklich wichtig, diese Phase zu genießen. Und da bin ich auch an einem Punkt, der mir persönlich noch ganz wichtig ist, weil ich es immer wieder erlebe, dass Eltern sich diese Zeit auch gerne nehmen würden, aber das Umfeld das gar nicht zulässt. Also ich sag mal, Stichpunkt eigene Eltern, Schwiegereltern, wie schaffe ich es denn, auf eine freundlich, aber bestimmte Art und Weise zu signalisieren, das ist jetzt meine Zeit? Ich glaube, da haben viele Schwierigkeiten, weil natürlich das Umfeld gern den neuen Erdenbürger begrüßen würde und das alles ganz toll und niedlich ist. Aber das sind natürlich auch, ich sag mal, ganz grob Störfaktoren, die mich ja persönlich auch unter Stress setzen. Wenn ich weiß, boah, die Schwiegermutter kommt jetzt übermorgen und möchte gerne das Baby anschauen, verstehe ich das, aber dann bin ich wieder in der Situation, oh Gott, ich muss wenigstens ein bisschen das Haus putzen, weil sonst ist vielleicht deren erster Gedanke, wie sieht es denn hier aus? Also das stresst einfach an der Stelle. Wie findet man da einen vernünftigen Umgang in der Kommunikation und im Handling?
Also da ist meine Antwort ganz klar. Reden hilft. Ja, und zwar nicht um den heißen Brei herumreden, sondern dass man ganz klar sagt, liebe Leute, ich habe eine ganz klare Vorstellung, wie das hier abzulaufen hat. Und so wird das gemacht und nicht anders. Und ich habe, auch das ist wieder eine aktuelle Situation, die ich gerade im Wochenbett habe, dass ich eine sehr anhängliche Schwiegermutter bei einer Frau habe, die überhaupt nicht weiß, wie sie damit umgehen soll, dieser Frau zu sagen, pass auf, ich möchte von dir nicht permanent angerufen werden. Ich möchte auch nicht, dass du vor meiner Tür stehst und ungefragt einfach kommst. Und ich möchte auch nicht, dass du permanent mein Kind auf dem Arm hast. Und sie hat mich darum gebeten, ja, ihr quasi eine Lösung zu präsentieren. Ja. Und ich habe sie gefragt, was hast du denn bis jetzt schon gemacht? Und meinst du, ja, ich weiß es halt nicht, wie ich ihr das sagen soll. Aber ich so sage, du musst es jetzt einfach mal sagen. Mhm. Ja? Es hilft nichts, weil sonst kommst du aus dieser ganzen Situation nicht raus. Und ja, es mag sein, sie ist dann vielleicht erst mal verletzt, deine Schwiegermutter. Ja, und? Die wird sich irgendwann wieder einkriegen, weil ihr nämlich ganz auffällt, genau, es fehlt ihr
und
was.
Ich glaube,
ja, die kommt schon
und
wieder.
Ich glaube, es ist einfacher, dass einmal so schwer das auch ist, ne, zu sagen, als wenn man sich wochenlang, ja, monatelang, vielleicht jahrelang,
genau,
danach in einer komischen Energie
quält,
dreht, auch, ja, weil du irgendwas, ja, nicht sagst, dein Gegenüber aber spürt, da ist doch was. Und daraus entstehen, richtig, ja, auch richtig große Konflikte. Also ich würde auch sagen, einfach sagen. Und Danielle, wo du es eben gesagt,
genau,
hast,
seid
tapfer, genau, mit dem. Ich musste gerade so grinsen, wo du gesagt hast, Hausputzen. Kerstin, weißt du noch, wir haben noch den Podcast gemacht mit der Cordula Nussbaum. Da ging es um Zeitmanagement. Ja. Und sie hat so geil gesagt, ja wieso? Dann nach dem Motto so, stell doch einfach den Staubsauger direkt vor die Tür als Einladung. Komm, genau, mach doch mal Übernahme durch den Staubsauger. Bitte jetzt. Und ich finde auch das, warum denn nicht sagen? Oder man muss sich doch nicht entschuldigen. Es ging einfach nicht. Dann sollen sie halt irgendwie ein paar Wochen später kommen. Ja? Nein, das ist natürlich jetzt überspitzt gesagt. Aber genau, einfach sagen.
Genau, es ist eure Zeit und die solltet ihr wirklich genießen, weil die kommt nicht wieder. So pathetisch es auch klingt, aber genau, für euch und euer Kind.
Ich hatte gerade noch einen Gedanken zum Thema Wochenbett. Den hat mir eine damalige liebe Fernsehkollegin geschickt. Als ich ihr gesagt habe, mein Kind ist da und so, hat sie sich total gefreut. Und dann kamen nur die Worte, Zitat, stundenlanges Anstarren. Und genau das traf es, weil ich lag da wirklich und habe gedacht, boah, was bin ich verzaubert. Und ich finde, dieser Zauber, den dürfen wir auch wirklich uns nehmen und den Zauber genießen. Es ist ein Zauber.
Jetzt kommt Werbung.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Was für ein wunderbares Schlusswort.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Einmal auf den Punkt gebracht. Wir haben jetzt ganz lange geredet und Doro hat es ganz prägnant zusammengefasst. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem ganz, ganz viel mitnehmen. Ihr beiden, es hat mich sehr gefreut, dass ihr da wart. Wochenbett ist so weit weg und ganz ehrlich, rückblickend, würde man sich wünschen, dass man einiges anders gemacht hat. Aber egal, hinterher ist man immer schlauer.
Genau.
Ich freue mich für alle, die diese tolle Zeit noch vor sich haben. Genießt und denkt immer dran, eure Hebamme ist ein toller Ansprechpartner. Und die kann euch immer weiterhelfen. Ihr beiden, Ganz, ganz lieben Dank.
Vielen Dank.
Ich hoffe, wir sehen uns bald, bald wieder. Ich habe euch sehr, sehr gern zu Gast.
Oh, wir sind gern da.
Ja, wie schön. Und ihr da draußen, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Es hat mich gefreut, dass auch ihr dabei seid. Das nächste Mal ist Katja auch wieder mit dabei. Und bis dahin sagen wir alle drei zusammen ganz kräftig tschüss.
Ciao.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
Und zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast vorstellen und dafür lassen wir am besten die Hosts selbst zu Wort kommen.
Hallo, ich bin Silvana und ich mache den Gute Zeiten, Schlechte Zeiten Podcast. Den gibt's jeden Freitag immer nach der letzten GZSZ-Folge der Woche bei RTL. Und diesen Podcast bekommt ihr nur bei Audio Now. Immer ist mindestens ein Schauspieler der Serie zu Gast, worüber ich mich jedes Mal sehr freue. Wir sprechen dann über die Szenen der Woche, wie die Schauspieler selbst als Zuschauer die Geschichten empfinden. Wir reden über das, was hinter den Kulissen passiert, mit wem sie zum Beispiel in der Garderobe sind, was alles am Set echt und was nur Attrappe ist. Aber wir reden auch über Privates, also wie sie zum Beispiel Text lernen, was sie gern für Musik hören oder was sie mögen und worüber sie sich ärgern. Also so ganz alltägliche Dinge. Ich würde mich freuen, wenn ihr reinhört in den Podcast. Den findet ihr ganz einfach über die Suche in der App. Einfach GZSZ eingeben und dann wünsche ich euch viel Spaß.
Audio Now.